Der Thomas Koschwitz Podcast.
Koschwitz zum Wochenende mit einem besonderen Gast, auf den ich mich sehr freue, muss ich sagen. Reinhard Meister, guten Tag.
Hallo, Thomas.
Das Interessante für mich ist, man kennt sie eigentlich ewig.
Und, ich bin auch schon alter Knopf.
Ja, gut, jetzt sind wir beide. Aber das Interessante ist, kontinuierlich, es kommt ein neues Album. Der bunte Hund ist jetzt da, gleich Platz 1, wie sich das auch gehört. Wie kommt diese Kontinuität zustande?
Ich glaube, als ich angefangen habe, das zu machen, was ich jetzt mache, da wusste ich ganz genau, dass das mein ganzes Leben lang so gehen sollte. Das ist ein Traum, den ich gehabt habe, seit ich ein kleiner Junge bin. Ich wollte gerne singen. Später ist dazu gekommen, dass ich nicht irgendwas singen wollte, sondern dass ich meine eigenen Sachen singen wollte. Und als ich so Mitte 20 mich entschlossen habe, das wirklich zu tun, war mir klar, dass das nicht eine Sache sein sollte, die nach im halben Jahr oder nach dem Hit oder nach dem ersten Mal, dass man sich eine goldene Nase verdient hat, vorbei sein sollte, sondern ich habe mir gewünscht, dass das mein ganzes Leben lang so geht, weil es mir einfach Spaß macht, weil es mir Freude macht, zu schreiben und zu erzählen. Und so ist es dann tatsächlich gekommen. Ich habe sehr früh erkannt, dass die Erfolge erarbeitet werden wollen, dass es nicht gleich bei der ersten Platte klappt, wie ich glaubte. Als ich meine erste Platte aufgenommen hatte und die habe ich rumtelefoniert, ob sie auch in den Läden wäre. Und nachdem ich hörte, dass sie in den Läden wäre, habe ich gedacht, jetzt gehe ich auf die Straße und alle Leute drehen sich nach mir um und ich habe es geschafft. Ja. Es ist überhaupt nichts passiert. Das war mehr oder weniger ein Flop, die erste Platte. Das hat mich verblüfft, aber nicht wirklich entmutigt. Ich habe eine zweite gemacht und eine dritte und plötzlich fing es langsam an zu gehen. Und ich glaube, diese Gangart habe ich mir dann einfach angeeignet und wusste ganz genau, dass so eine Karriere nach der ersten goldenen Schallplatte nicht nur aus goldenen Schallplatten bestehen kann und nach dem ersten Auftreten in den Charts nicht immer zwangsläufig bedeutet, dass man immer in den Charts vorkommt. Und infolgedessen konnte ich sehr gut damit umgehen, wenn ich eben nicht in den Charts gewesen bin und wenn ich eben keine Schlagzeile gehabt habe, wenn ich meine Lieder machen konnte, wenn ich ein damals sehr überschaubares, aber schon treues Publikum gefunden hatte. Ich habe da einfach meine Erfüllung drin gefunden und ich habe einfach nur seit meinem ersten Lied einfach immer weiter geschrieben und bis an den heutigen Tag.
Und Reinhard Meider sagen viele, ja, das ist über den Wolken, das ist die heiße Schlacht am kalten Buffet, das ist der Mörder ist immer der Gärtner und. Das sind so ein paar Klassiker, ja, die von Ihnen einfach in den Ohren sind. Ich will aber tatsächlich doch mal anfangen bei der Kindheit. Also weil Sie gesagt haben, Sie wollten das als Kind immer schon. Was war das für eine Kindheit? Wie waren Sie als Kind? Und wo?
Ja, die Kindheit war in Schulzendorf bei Berlin, also Vorort von Berlin. Und eigentlich eher ländlich, in einem kleinen, bescheidenen Häuschen mit Vater und Mutter, einer Oma und einer Tante. Mhm. Und eine sehr, ja, wenn auch wirklich in bescheidensten Verhältnissen, eine sehr glückliche Kindheit. Weil alle waren einfach darauf aus, es dem kleinen Reinhard schön zu machen.
Warum bescheiden?
Es gab nichts. Ich bin Jahrgang 1942 und
Nach dem Krieg,
da gab es einfach nichts.
Aufbau von Berlin, ja.
Genau. Also es war, aber man hat es nicht als ärmlich empfunden, weil es war, nach der Blockade hatten wir halbwegs genug zu essen und meine Mutter machte mir mein Spielzeug selbst. Mein Vater hat sich viel mit mir beschäftigt und hat mich gelehrt, zu schrauben und zu reparieren, mit Werkzeug umzugehen. Sie haben sich alle mit mir beschäftigt, sie haben mich gefördert, sie waren sehr liebevoll zu mir und ich bin einfach auch in einer Straße aufgewachsen, die war damals noch nicht gepflastert, das war eine Sandstraße. Wenn es so geregnet hatte, dann waren da Pfützen, da überall aus allen Häusern kamen Kinder. Man konnte auf der Straße spielen, ohne dass Autos da lang fuhren, weil es eben keine gab. Es war eigentlich ein Kinderparadies, in Modder und in Schlamm rumzuspielen, zu wühlen, überall Kinder zu haben und trotzdem behütet zu sein, nach Hause gehen zu können und zu sagen, Mutter, hast du mal eine Stulle, wenn man Hunger kriegte? Oder man konnte bei den Nachbarskindern unterkommen. Es war eigentlich eine Traumkindheit, wenn man sich das so an heutigen Maßstäben vorstellt, wo man die Kinder nicht mehr unbeobachtet rausschicken kann mit all den Risiken. Uns wurde damals einfach gesagt, geh raus spielen.
Ja.
Man war den ganzen Tag unterwegs. Abends kam man schmutzstarrend nach Hause, wurde in irgendein Zinnober gesteckt, sauber geschrubbt. Und es war ein glücklicher Tag hinter einem.
Und wen haben Sie als Kind und dann als Jugendlicher eigentlich angehimmelt? Also ich bin so mit dem Bravo-Starschnitt groß geworden. Ja. Da haben Sie das auch
erlebt? Das hatte ich auch. Das war vielleicht noch ein klein bisschen später. So die ersten... Ja, das erste Anhimmeln waren, wie hießen sie, Gieser und Jutta und Isa Günther. Hm. Die beiden Zwillinge aus dem doppelten Lottchen, aus der Verfilmung von Erich Kästner. Ja. In die war ich schwer verliebt. In die war ich so unglaublich verliebt, dass meine Tante, die mir jeden Wunsch von den Augen abgelesen hat, zum Kino gegangen ist und zu dem Kinobetreiber und gefragt hat, ob sie nicht vielleicht das eine Bild von den beiden haben kann aus dem Schaukasten, wenn der Film abgelaufen ist. Und sie hat es mir besorgt. Das war mein erstes Starfoto, Jutta und Isa Günther. Das war, war ich sehr, sehr, sehr verliebt. Und dann kam es tatsächlich später mit der Bravo und ich weiß, dass ich, also tatsächlich Brigitte Bardot ganz hatte. Da hatte ich alle Bravos gekauft und haben
die hing an der Wand und
die hing am Partykeller, den ich bei meinen Eltern machen durfte. Also wir hatten unten einen Fetenkeller und das muss am Ende der 50er, Mitte der 50er, Ende der 50er gewesen sein. Da hing Brigitte Bardot.
Koschwitz zum Wochenende, heute mit der Spezialausgabe rund um und mit Reinhard May. In Frankreich, Reinhard, hießen Sie Frédéric May. Und jetzt ist die Frage für mich, weil eigentlich kriegen wir so französische Musik hier in Deutschland kaum mit. Warum ist, vereinfacht ausgedrückt, so wenig Frankreich hier in Deutschland?
Ach, es ist eine ganze Menge. Aber ich glaube wirklich, das Problem ist, dass wir natürlich eine sehr starke Vorherrschaft des Englischen haben. Auch weil uns natürlich als Deutschen eine germanische Sprache viel näher liegt als eine romanische Sprache. Es ist viel leichter für die Kinder, Englisch zu lernen als Französisch zu lernen. Das kriegen sie schon mit der Popmusik mit. Und
ja. Ja.
Es gibt eigentlich keine Schwierigkeiten. Ich habe es an meinen Kindern gesehen, denen ich gerne die französische Sprache so mitgeschenkt hätte, wie ich sie bekommen habe. Das hat leider nicht funktioniert, aber sie sprechen alle drei perfekt Englisch. Und eigentlich ohne große Schwierigkeiten gehabt zu haben. Also es ist viel leichter. Das ist schon mal das eine. Zum anderen ist es natürlich schade, dass in vielen Schulen auch der leichtere Weg gegangen wird und gesagt wird, also wir machen mal Englisch als erste Fremdsprache statt Französisch. Ich glaube, wenn man da ein bisschen dran drehen würde, dann würde es auch mehr Kontakte zum Nachbarn geben. Aber ich glaube, das ist kein... es liegt nicht wirklich im Argen. Ich glaube, die Deutschen wissen sehr wohl, was sie an ihrem französischen Nachbarn haben und reisen auch sehr, sehr gerne hin. Und immer wenn ich in Frankreich bin, treffe ich einen Haufen Deutsche. Also irgendwie muss es nach wie vor eine große Faszination haben. Und das ist, es ist ein wunderbares, freundliches Land und ein sehr guter Nachbar. Und ich muss auch noch mal eine Sache sagen. Ich habe vor einer Weile oder vor 2-3 Jahren ein Lied geschrieben, das heißt Douce France, liebes Frankreich, in dem ich eben so ein wenig meine Liebe erklärt habe. Ich habe nie, auch als ich die ersten Male in Frankreich war, irgendwo ein antideutsches Ressentiment zu spüren gekriegt. Wäre sowieso blödsinnig gewesen, weil ich nach dem Krieg geboren bin und mit dem Dritten Reich nun wirklich nichts zu tun habe und mit der Nazizeit nichts verbrochen habe. Also es hätte sowieso den Falschen getroffen. Aber nun weiß man ja, sind Vorurteile nicht immer gegründet und eigentlich immer dumm. Und infolgedessen, wenn es sie denn geben würde, hätten sie mich auftreffen müssen. Nie habe ich ein Vorurteil und nie habe ich eine Anfeindung deswegen erlebt, weil ich Deutscher bin. Im Gegenteil. Ich bin immer sehr gerne aufgenommen und habe nie ein Hehl daraus gemacht. Ich bin immer gerne Repräsentant letzten Endes auch meines Landes gewesen.
Sind Sie denn nach wie vor dort auch als Frédéric May zu hören?
Nein, nicht mehr. Ich habe seit 1982 ein französisches Album noch gemacht, vor einer Weile, einfach mal nur um zu sehen, ob ich es noch kann. Aber richtig dort aufgetreten und Konzerte gemacht habe ich nicht mehr, weil ich es einfach zeitlich nicht auf die Reihe gekriegt habe. Uns sind drei wunderbare Kinder in den Schoß gefallen, um es so auszudrücken. Und das war Vollzeitberuf. Da kann man nicht deutscher Liedermacher sein, französischer Liedermacher und Vater, und ich wollte gerne Vater hauptberuflich sein, also musste ich einen der beiden Liedermacherberufe an den Nagel hängen und ich habe dann den französischen gewählt und habe ihn ruhen lassen. Ich höre ab und an, dass in den französischen Plattenläden noch meine alten Platten stehen, die sind durchnummeriert von 1 bis 6, später ist dann noch eine 7. dazugekommen, aber ich selber schaffe es leider nicht mehr und ich würde mir wünschen, es nochmal ab und an probieren zu können. Aber es lässt sich zeitlich einfach nicht machen und man muss den Tatsachen ins Gesicht sehen, Das Leben ist leider, leider zu kurz.
Reinhard May ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Bunter Hund, das ist, ich habe einen Migrantenhintergrund, ich bin ein bunter Hund. Also Sie sind das irgendwie selber. Wie kommen Sie auf so einen Song? Was ist der Grund dafür?
Das hat einen ganz ungewöhnlichen Hintergrund. Normalerweise, wenn ich ein Album fertig habe, ist das der Moment, wo ich mir Gedanken über den Titel mache. Dann gucke ich, ob ein Lied dabei ist, das sich als Titel eignet oder ob man irgendein Motto findet, um das Album so zu nennen. Hier war es ganz anders. Vor anderthalb Jahren rief jemand an und fragte, wie heißt denn das neue Album? Und dann wusste ich natürlich nicht, wie es heißen würde, weil ich noch nichts geschrieben hatte. Und dann hat meine Frau aus dem Hintergrund gesagt, nennen Sie einfach Bunter Hund. Ich habe gesagt, das Album heißt Bunter Hund. Aha, danke. Und dann wurde es notiert. Und als ich anfing zu schreiben, habe ich gedacht, Mensch, Bunter Hund ist eigentlich gar kein schlechter Titel. Und ich fing wirklich an zu schreiben, ich bin ein bunter Hund, ich bin ein bunter Hund. Meine Schnauze ist eisgrau, doch mein Gebiss ist gesund. Zack, standen die ersten vier Zeilen. Und dann habe ich einfach nur meine Biografie weitergeschrieben.
Ja.
Es ist wirklich der Zufall, der mich auf das Thema gebracht hat. Und je mehr ich daran schrieb, desto mehr habe ich mich in meinem eigenen Lied wiedererkannt. Und ja, so ist es tatsächlich mein Spiegelbild geworden.
Ja, Sie sind ja ein ziemlich eckiger Mann, ein auch manchmal unbequemer, habe ich den Eindruck. Wobei ich das ehrlich gesagt mit dem Unbequem eher aus den Zeitungen und aus den eigenen Veröffentlichungen so manchmal entnehme und gar nicht aus meiner eigenen Wahrnehmung. Denn als ich im Radio, was weiß ich, in den 80ern Sie rauf und runter gespielt habe, da fand ich, dass es eigentlich eher viel zu glatt ist, was Sie machen, aber oder damals gemacht haben. Aber dann habe ich so gemerkt, also der wehrt sich gegen bestimmte Presseveröffentlichungen, der wehrt sich gegen bestimmte Dinge, die politisch passieren. Und da habe ich gedacht, das ist ja ein ganz anderer Mann, als ich bis jetzt dachte. Also wie kommt das zusammen?
Ich glaube, dass ich schon immer eine ruppige Stelle gehabt habe. Es war nur eben auch gerade in den 80er Jahren so, dass von einem Album, auf dem 12 Titel drauf waren, natürlich immer die genommen wurden oder gerne die genommen wurden, die am problemlosesten im Radio zu spielen waren. Und das waren natürlich dann die leichten Sachen, mit denen man, wenn man vorher zum Beispiel einen politischen Kommentar hat oder hinterher über ein Ereignis berichtet, dann nicht noch ein Lied zwischendrin hat, was auch noch ein politisches Thema aufgreift, das dann natürlich stören würde. Also ich glaube, dass die kantigen Sachen einfach ein bisschen unter den Tisch gefallen sind, aber immer da gewesen sind. Und zum anderen glaube ich, dass ich wirklich ein Mensch bin, der mit seinen Menschengeschwistern gerne in Harmonie lebt, ohne harmoniesüchtig zu sein. Also ich gehe lieber auf die Menschen mit einem Lächeln zu, als dass ich zunächst mal die Zähne zeige.
Und aber Sie können sie zeigen.
Ja, wenn mir der Gegenüber auf mein Lächeln die Zähne zeigt, dann zeige ich meine auch. Aber zunächst möchte ich ihm gerne mit einem Lächeln oder mit einem freundlichen Handschlag begegnen. Wenn das nicht funktioniert, dann muss man mal gucken, wie man sonst zusammenkommt oder wie man sich sonst auseinanderdividiert.
Sie waren plötzlich mit einem Lied in Deutschland und darüber hinaus ein Weltstar, Über den Wolken. Es wird zitiert, es wurde von anderen Gruppen nachgesungen. Sie wurden plötzlich karikiert von Till und Obel, von zig Leuten, die auf der Bühne ihren Singstil nachmachten. Und hat das Sie persönlich verändert?
Nein, ich habe es aber auch wirklich nicht mitgekriegt, was da abgelaufen ist. Ich bin da auch vielleicht wirklich jemand gewesen, der sich zurückgezogen hat und der gar nicht so genau mitgekriegt hat, was für ein Ding da hinter seinem Rücken abläuft. Ich bin da manchmal echt etwas verschlafen gewesen und das ist gut, weil es hat einfach auch zu lange gedauert, bis so ein Hit aufgetaucht ist, um mich noch verbiegen zu können. Das ist losmarschiert das Lied Ende der 70er Jahre. Geschrieben habe ich es aber schon 72 und bis ich es 72 geschrieben hatte, hatte ich seit 1962 Lieder geschrieben, mehr oder weniger mit sehr bescheidenem Erfolg. Und als dann plötzlich so ein Erfolg kam, da sagt man sich, das ist echt klasse, aber das wird dich jetzt nicht charakterlich auf eine Umlaufbahn bringen, dass du nachher nicht mehr aus dem Scheinwerferlicht zurück ins normale Leben findest. Also das ist etwas, wofür ich heute sehr dankbar bin. Damals hätte ich mir gewünscht beim ersten Lied, es soll losgehen, ein raketenähnlicher Start und alle sollen mich kennen und alle sollen mich lieb haben. Es ist nicht so gekommen, sondern es ging eben ganz langsam. Heute bin ich sehr dankbar dafür. Und wenn ich sehe, wie heute junge Leute aus dem Dunkel in das Scheinwerferlicht katapultiert werden und zu Superstars gemacht werden, ohne die Zeit zu haben, sich zu entwickeln, ohne die Zeit zu haben, sich auch an den Rummel zu gewöhnen, ohne das richtig einordnen zu können, die vielen Blitzlichter, die vielen Interviews, dann tun sie mir sehr leid, weil ich fürchte, dass solche Karrieren sich wirklich verhalten wie die Parabel, wie die Raketenflugbahn. Sie erreicht sehr schnell einen Gipfel und dann ist das Triebwerk ausgebrannt und genau auf demselben Parabelweg geht's wieder bergab und es zeigen uns ja letzten Endes auch die Beispiele. Ich fände es traurig und ich hoffe, dass es eben für die, die jetzt gewonnen haben, nicht so kommt, aber die Chance steht nicht schlecht, dass sie mit 25, 30 ihre Zukunft hinter sich haben.
Ich bin mir immer nicht ganz sicher. Liedermacher ist wahrscheinlich von der Berufsbezeichnung ganz richtig. Sie haben brüsk abgelehnt, bei der Echo-Verleihung in der Abteilung Schlager geehrt zu werden. Warum?
Es ist eine völlig falsche Kategorie. Der Echo hat ganz viele Sparten und man hat gar keine Chance, in einer anzutreten, in der man nicht beheimatet ist, in der man auch nicht top ist. Ich bin Liedermacher, wie Sie schon gesagt haben, ich bin kein Schlagersänger. Das sind wirklich zwei ganz verschiedene Paar Schuhe und das wäre wirklich, als ob man mich als
Hardrocker
oder als Springreiter gesagt, er kriegt den Echo als Springreiter.
Ja, sehr
und
schön.
Natürlich bin ich das nicht, also habe ich gesagt, Kinder, das ist die falsche Rubrik, macht eine Rubrik Singer-Songwriter, dann bin ich gerne bereit, dort anzutreten und dann bin ich gerne bereit, mit zu sehen mit den Kollegen auf diesem Sektor, wer in diesem Jahr den Echo kriegt und wer nicht.
Ja.
Aber es war einfach die falsche Rubrik.
Sie sind jemand auch, der sagt, ich brauche oder wir deutschen Musiker müssten eine Deutschquote im Radio haben.
Darüber habe ich lange nachgedacht und ich habe es auch lange befürwortet. Inzwischen sehe ich erstens, dass es auch ohne Quote geht und deutsche Gruppen gespielt werden, dass viele deutsche Gruppen und auch Solisten Erfolg haben. Ich glaube, das können wir also getrost vergessen. Außerdem ist mir so im Nachhinein doch klar geworden, dass es nicht nur eine Quote für deutsche Sprache hätte sein müssen, sondern eine Quote für guten Geschmack. Und das ist noch viel schwerer durchzusetzen, weil wer entscheidet, was ist guter Geschmack? Ist es meiner? Ist es ihrer? Ist es der vom Nachbarn? Es geht nicht. Ich glaube, man muss einfach sagen, es wird wahrscheinlich die Musik gespielt, die die Menschen hören wollen. Und man kann immer versuchen, ihnen als kluger Moderator und als weiser Musikkenner ihnen mal was anderes vorzustellen, als das, was sie Tag ein, Tag aus gewohnt sind. Aber man kann es nicht mit Vorschriften machen und man kann es nicht mit einem Regelwerk machen, so und so viel darf gespielt werden und so viel nicht. Die Leute sind mündig, sie sind erwachsen. Sie müssen selbst entscheiden, was sie hören wollen und sie zeigen es offensichtlich mit ihrem Einschaltverhalten. Also
ja, es ist unglaublich, was inzwischen alles, also von Xavier Naidoo über Juli, wie die Bands alle heißen. Wen mögen Sie, wenn aktuell jetzt deutsche Musik zu hören ist?
Also ich mag Xavier sehr, wobei ich die stimmliche den stimmlichen Anteil an seinen Liedern noch vorziehe, weil ich finde, dass er wirklich eine sehr interessante und sehr schöne Stimme hat. Ich mag die Fantastischen Vier nach wie vor.
Und Sprachakrobaten.
Ja, genau das ist es. Und gerade bei den Hip-Hopern sind ja viele, die wirklich sich mit ihren Texten nicht lumpen lassen und die ausgezeichnet das Handwerk abliefern. Also das hat mich auch damals schon, als ich mich mit eingesetzt habe für die Quote. Letzten Endes war es gut, dass wir darüber gesprochen haben, über diese Quote damals. Und es war gut, die Sache anzuschieben. Mir war eigentlich auch damals schon klar, dass es nicht durchsetzbar sein würde. Aber man musste es einfach mal versuchen oder das Thema anschieben. Damals war mir schon klar, dass die Hip-Hopper die legitime Nachfolge im Grunde genommen der Liedermacher sind, weil sie setzen sich sehr intensiv mit Text auseinander. Und es gibt Gutes, es gibt Mittelprächtiges, aber es gibt auch wirklich Ausgezeichnetes.
Wenn Sie anfangen, ein Album zu schreiben, und das dauert so alle zwei Jahre, dann gibt es ein neues. Ich habe jetzt irgendwo gehört, da müssen Sie furchtbar sich vorbereiten und sozusagen selbst kasernieren, damit Sie es auch tun. Sind Sie so ein Chaot, dass es gar nicht anders geht?
Ja,
oder warum?
Das ist es schon. Aber es ist keine Qual dabei, das muss ich sagen. Es ist eine Aufgabe, die ich mit großem Ernst angehe, aber es ist keine Qual dabei. Ich bin jemand, der, wenn ich mir nicht so ein striktes Terminkorsett selbst machen würde, jemand, der sich hoffnungslos verzetteln würde. Ich glaube immer, dass der Tag die doppelte Anzahl Stunden hat und es fällt mir sehr schwer, all die Dinge, die ich machen möchte, wirklich in der Zeit unterzubringen, die mir zur Verfügung stehen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Um mich nicht zu verzetteln, sage ich mir, ich setze mir ein ganz bestimmtes Datum und ich sage mir, wann ich fertig sein muss. Beziehungsweise ich sage es nicht nur mir, sondern ich sage es den Freunden, mit denen ich zusammenarbeite, die auch alle sehr ausgefüllte Berufe haben und die auch alle sehr genau planen müssen. Und ich sage zum Beispiel dem Manfred Leuchter, mit dem ich im Plattenstudio zusammenarbeite, der das arrangiert und produziert. Ich komme am 15. Februar und ich bleibe bis 31. März. In dieser Zeit machen wir unser Album und das sage ich ihm 3 Jahre im Voraus. Damit er genau wissen kann, so kann ich meinen Kalender aufbauen. Ich kann dem Techniker Bescheid sagen, ich kann den Musikern schon Bescheid sagen und ich mache mir diese Termine selbst. Und nichts wirkt so radikal und so drastisch auf einen Menschen wie die Termine und die Zwänge, die er sich selbst auferlegt.
Das ist ja klug. Das heißt, Sie planen ja, 3 Jahre im Voraus.
Ja.
Kann man Kreativität so planen?
Ja, das habe ich auch gelernt. Das haben mich meine Kinder gelehrt. Ich habe, als das erste kam, gedacht, ich werde nie wieder schreiben können, weil in der Nacht, meine Frau und ich haben uns die Aufgabe geteilt, habe ich die Fläschchen gemacht. 3 Uhr aufstehen,
ich auch, ja. Machen. Ich weiß, wovon wir sprechen. Ja,
gut. Also man ist völlig fertig, solche Ränder unter den Augen und du denkst, du wirst nie wieder schreiben können. Adieu, Liedermacherberuf. Und trotzdem sitzt du irgendwann am Schreibtisch und du merkst, es geht. Und dann saß das Kind in seiner Wippe daneben und hat krakeelt. Ein bisschen später und trotzdem konnte ich dabei schreiben. Und ich habe gemerkt, dass man Kreativität durchaus kanalisieren kann. Man kann auch sagen, ich fange morgen um 9.15 Uhr an zu schreiben. Und dann setzt man sich vielleicht den ersten Tag hin und es fällt einem um 9.15 Uhr noch nichts ein. Aber ich habe mir gesagt, du stehst von diesem Platz nicht auf, bis du was geschrieben hast. Ist ganz egal, du sitzt jetzt da und schreibst. Ich bin sehr streng mit mir, wenn es sein muss. Und siehe da, es ging. Und diese Erfahrung, dass man sich selber überlisten kann, dass man sich selbst so disziplinieren kann, dass man eine kreative Leistung erbringt, wenn es in den Kalender passt. Das hat mich sehr verblüfft. Aber als ich das wusste, habe ich keine Angst mehr gehabt von dem Tag, an dem ich sagte, am 1. September fange ich an zu schreiben und am 21. Dezember, das ist mein Geburtstag, bin ich mit den Texten fertig. Und es klappt.
Reinhard May ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir reden über Frankreich, wir reden über Deutschland, über die Politik, über die Jugend. Es gibt auf Ihrer neuen Platte einen Titel mit 3 Kisten im Keller. Sind das Ihre Kinder?
Na klar.
Und wenn Ihnen sowas als Gedanke kommt, dass die Kindheit Ihrer Kinder in Kartons hastig zugepackt da im Keller zu finden sind, ist dann der Anlass für das Lied wirklich, Sie gehen in den Keller und sehen das
ja,
zufällig?
Ja, genau so ist es passiert. In diesem Keller habe ich auch meine Werkbank. Ich bin jemand, der sehr gerne manuell arbeitet. Ich bin ein, ohne mich loben zu wollen, ich bin ein begnadeter Schrauber und ich tue das auch sehr gerne.
Okay.
Und der Keller ist allerdings auch eben nicht nur meine Werkstatt, sondern auch Aufbewahrung für alles, was man braucht, aber auch was man nicht mehr braucht. Und wenn die Kinder ausziehen, hinterlassen sie einen Haufen Material. So ist es einfach. Sie haben 20 Jahre lang gesammelt, sie haben ihre Kinderzimmer damit vollgestellt, man hat ihnen immer noch was geschenkt und irgendwann ziehen sie aus und dann haben sie es sehr eilig wegzukommen und was passiert? Sie packen alles in große Kartons und dann können die Eltern gucken, wohin damit. Und natürlich bringt man es nicht übers Herz, die Sachen einfach in den Sperrmüll zu geben. Das ginge gar nicht, das ist völlig ausgeschlossen. Also sind diese Kisten nach und nach in den Keller gekommen. Erst stand nur eine da, als unser großer Sohn ausgezogen ist. Dann kam die zweite, als der zweite Sohn ausgezogen ist und mit der Tochter, die das Nest verlassen hat vor ein paar Jahren, kam die dritte Kiste und ich stehe an meiner Werkbank und drehe mich um und denke, das ist wirklich wahr. Da sind 30 Jahre in 3 Kisten eingepackt und dann fängt man an, sich zu überlegen, was könnte da alles drin sein und dann kommt die Erinnerung an all die Spielsachen, die man immer wieder aufgesammelt hat, die man mit den Kindern eingeordnet hat, wenn man gesagt hat, lass das nicht auf der Erde liegen, du trittst darauf und oder man selbst fällt über die Murmeln. Also lauter Spielzeug ist da drin und all die ja die Wunderselien, Habseligkeiten, die die Kinder im Laufe der Zeit angesammelt haben.
Reinhard May ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Der 60. Geburtstag, Das wurde dann plötzlich großartig gefeiert. Sie selbst haben geschmunzelt darüber, dass alle Medien sagten, so, jetzt müssen wir wieder auf Reinhard May zugehen. Es gab ein Tribute-Album, was ich großartig finde. Also viele Musiker haben sozusagen ihre Songs hergenommen.
Das war das Schönste an dem ganzen Geburtstag, denn ansonsten ist das wurscht. Das ist 60, das ist wie eine Zahl auf einem Tachometer im Auto. Da nimmt man eigentlich keine Notiz von. Aber es ist natürlich insofern eine feine Sache gewesen, als man es als Vorwand benutzen kann, um mal wieder zu sagen, Kuckuck, mich gibt es noch, kommt doch alle mal gucken. Und das war Anlass für eine Fernsehsendung, aber das Schönste war wirklich dieses Album, was sich meine Plattenfirma für mich ausgedacht hat. Und da sind viele Leute drauf, die ich sehr mag. Es sind welche drauf, von denen ich gar nicht wusste, dass sie mich mögen. Und es sind viele Lieder, die ich geschrieben habe, da drauf, die ich auf diese Art und Weise neu entdeckt habe. Weil das Drama, wenn man selbst Musik schreibt, ist, dass man sich mit seiner Musik nicht überraschen kann. Aber wenn sie jemand anders singt, dann kommt plötzlich ein ganz anderes Lied daher. Da ist ein Lied drauf von Glashaus, Ich bring dich durch die Nacht. Das ist sensationell. Und der Jürgen von der Lippe singt Ich Viertel vor sieben. Schöner, er hat es schöner gemacht, als ich es machen kann.
Wow.
Das war ein großes Geschenk. Das war wirklich das Schönste zum 60. Geburtstag.
Und haben Sie bei der Gelegenheit mal gedacht, weil Sie haben ja eine ganz bestimmte Art zu musizieren, sozusagen was anderes zu machen, also in den Rock zu gehen oder in den Jazz zu gehen oder sozusagen anders zu arrangieren und damit sozusagen, weil Sie ja immer sehr auf den Text Wert legen, nochmal eine andere Reinhard May Musik zu präsentieren?
Also manchmal habe ich so ein bisschen mit dem Gedanken auch schon auf Schallplatten gespielt, dass mal ein Lied wirklich sehr groß arrangiert war, sodass also dieser Effekt, diese Neugier eigentlich nicht mehr da war. Viel schöner war wirklich zu hören, wie andere Leute die Lieder empfinden und wie sie ihre eigene Inspiration, ihre eigene Seele damit reinbringen. Das ist ein Lied, ist dabei, Liebe ist alles. Ich weiß gar nicht, wer das singt. Eine junge Frau, die singt das so schön. Das ist gar nicht mein Lied. Das ist ein Lied, in das ich mich verlieben könnte und dabei total vergessen könnte, dass ich es geschrieben habe.
Reinhard May ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Und wir reden über etwas, was ich vor Jahren schon mal mitbekommen habe. Da waren Sie im ZDF, glaube ich, in der Drehscheibe. Eine neue Tournee stand an und Sie wurden so mehr oder weniger nebenbei gefragt. Sagen Sie mal, sind Sie eigentlich noch aufgeregt? Und dann kam eine lange Geschichte, dass Sie sehr aufgeregt sind. Wie kann denn das sein?
Naja, man weiß mit jedem Konzert mehr, was alles schiefgehen kann. Und man weiß vor allen Dingen immer mehr über, oder man glaubt immer mehr über die Menschen zu wissen, die da kommen. Über die Hintergründe, warum sie gekommen sind. Über die Erwartungen, mit denen sie gekommen sind. Und sich zu sagen, da ist jetzt ein Saal, 8:05, grummel, grummel, da sind 3000 Leute draußen, die warten, dass du sie einen ganzen Abend lang bei der Stange hältst, dass du sie unterhältst, dass du sie überraschst, dass du sie bewegst, dass du sie zum Lachen, zum Weinen bringst, dass du konzentriert bist und jeden Einzelnen, fesselst. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Wenn man sich das vor Augen hält, kann man eigentlich gar nicht mehr rausgehen. Man kann sich wirklich nur betäuben und sagen, ich konzentriere mich auf das, was ich kann. Augen zu und erstmal raus.
Und wann hört das Lampenfieber auf?
Wenn es gut geht, nach dem ersten Lied oder schon im ersten Lied. Es ist oft so, dass ich mir das erste Lied so aussuchen muss, dass ich es leicht begleiten kann, weil die Nervosität zeigt sich am allerersten in den Händen. Wir sehen das oft, auch wenn ich kann das im Fernsehen beobachten und habe mit großer Sympathie und großem Mitgefühl dann den Moderator vor Augen, der ein Blatt Papier hat. Und man kann sehen, wenn er aufgeregt ist, das weit von seinen Fingern weit entfernteste Stück Papier, das zittert so ein bisschen. Und dann weißt du ganz genau, was in diesem Menschen vorgeht. Und ich kann das so gut nachvollziehen. Beim Gitarristen sind es die Finger, die zittern. Das ist schlecht zum Gitarrenspielen. Und infolgedessen muss also das erste Lied ein Schlachtross sein, bei dem es nicht so furchtbar drauf ankommt, wenn man, wo das Gitarrenspiel nicht so sehr filigran zu sein braucht. Und dann merke ich, so nach einer Hälfte werden die Hände ruhiger, wird die Stimme gesetzter und dann schlägt es um in die pure Freude, in die pure Lust am Singen. Und dann weiß ich, warum ich mir, 4 Stunden Bauchgrummeln und eiskalte Hände und Schweißausbrüche gegeben habe.
Sie haben jetzt ein Leben mit unfassbar vielen Alben. Sie haben über sich geschrieben, Sie haben 2002 irgendwann beschlossen, alles, was über Sie geschrieben wurde im Internet, möchten Sie da nicht haben. Was war da der Anlass eigentlich?
Nein, das war etwas anders. Es wurde unter meinem Namen eine Seite eröffnet und viele Leute, die da raufgeklickt haben, hätten denken können, das sei eine offizielle Seite von mir. Und das ist einfach nicht in Ordnung, wenn jemand eine Internetseite macht, die Thomas Koschwitz heißt und wo das nicht drin ist, dann ist das eine Mogelpackung. Und nur dagegen habe ich mich verwehrt. Okay. Also natürlich kann jeder schreiben, was er will, aber er muss es als seine Seite kennzeichnen und nicht so tun, als sei es meine.
Aber es waren Fanseiten, also es waren Leute, die sozusagen sehr an Reinhard May hingen.
Das ist schade und es tut mir auch leid, dass ich den Leuten an den Karren fahren musste, aber es ging einfach nicht, dass jemand eben unter meinem Namen Meinungen vertritt, die nicht meine sein konnten oder die nicht sich mit meinen decken konnten. Das kann er unter seinem Namen jederzeit, ich bin ein größter Verfechter allergrößter Freiheiten, aber jeder unter seinem Namen. Und es war einfach, es waren da Sachen, die stimmten so einfach nicht und das darf dann nicht unter dem Etikett meines Namens stehen.
Was ich noch zu sagen hätte, ist ein Buch, das dann sozusagen das enthält, was Sie zu sagen haben und gesagt haben wollten.
Was wir hier
wollten,
versuchen.
Nochmal zusammenzufassen. Wenn Sie das Revue passieren lassen und sagen, das, was mich am meisten beeindruckt hat in dieser ganzen künstlerischen Laufbahn, was war das?
Also spontan, es gibt sicher ganz viele Sachen und wenn ich lange nachdenke, dann füllt das die nächste 3-Stunden-Sendung. Ich glaube, was mich nachhaltig beeindruckt hat, ist wirklich mein allererster Soloauftritt gewesen. Das war 1964 auf der Burg Waldeck, legendäres Festival. Heute nennt man es ein Open Air, damals hieß es Festival Chanson Folklore International, auf einer grünen Wiese im Hunsrück. Ich bin dahin eingeladen worden und bin mit der Sorglosigkeit des jungen Mannes dahin gefahren, hatte 3 Lieder im Gepäck, die ich auswendig konnte. Ohne Probe bin ich am Abend hingegangen, habe mich auf die Bühne gestellt und habe ohne Lampenfieber gesungen, einfach wirklich frei von der Leber weg, ohne mir irgendwelche Gedanken zu machen. Und erst als ich mit den 3 Liedern fertig war, merkte ich richtig, dass da 3000 Leute saßen. Der erste Auftritt, 3000 Leute in einem großen Amphitheater. Und als ich von der Bühne gegangen bin, haben mir die Knie geschlottert. Und das war wirklich das einzige Mal in meinem Leben, dass ich ganz ohne Lampenfieber aufgetreten bin, weil das habe ich nie wieder gehabt. Dieses Gefühl, ich gehe jetzt raus und singe meine Lieder.
Reinhard May bei Koschwitz zum Wochenende. Wie ist das, wenn Sie so wieder einen Wechsel haben? Also gesagt haben, jetzt war ich 60 Tage auf Tour, jetzt habe ich so und so viele Monate lang Texte geschrieben. Unsere Sendung geht zu Ende, jetzt haben wir 3 Stunden zusammengesessen. Abschied nehmen und auf das gucken, was Sie in der Zukunft gerne hätten. Was wäre das in Ihrem Fall? Was hätten Sie gerne noch? Was würden Sie gerne erreichen?
Ich würde gerne weiterschreiben. Ich habe immer davon geträumt, diesen Beruf machen zu können. Und wo es so aussieht, als ob sich dieser Lebenstraum erfüllt hat, möchte ich ihn gerne weiterleben. Ich möchte gerne weiterschreiben. Ich gebe das nicht aus der Hand. Ich habe dieses Geschenk bekommen. Ich halte es mit beiden Händen fest und ich wünsche mir, dass mir lange ein klarer Verstand beschieden bleiben möge, solange möchte ich gerne weiterschreiben. Und wenn ich den Körper einigermaßen fit halten kann, dann möchte ich die Sachen, die ich schreibe, auch gerne singen und ich möchte damit auch gerne auf Tournee gehen. Auch 60 Tage.
Reinhard May, ich danke sehr für den Besuch heute hier im Studio.
Danke, Thomas.
Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.